Vielen Dank, dass heute wieder etliche gekommen sind. Wir haben uns ein Thema gestellt, gibt es Hoffnung für hoffnungslose Fälle? Nun, auch unser Bruder Christian war als Baby vielleicht gefährdet. Vielleicht haben manche gesagt, hoffnungslos. Aber bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und wir wollen uns heute Abend eine Begebenheit lesen von einer Frau, die eine Begegnung ohne vorherige Absprache mit dem Herrn Jesus Christus hatte. Man könnte sagen, das ist Zufall gewesen, aber das war kein Zufall, sondern Gott hatte das so geführt. Ich werde den Text lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4. Da heißt es ab Vers 3, Jesus Christus verließ Galiläa, Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kam er in eine Stadt Samarias, die Sichar heißt, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war dort ein Brunnen Jakobs. Da nun Jesus müde von der Reise war, setzte er sich an den Brunnen. Es war aber um die sechste Stunde, also damals eigentlich die heißeste Stunde. Da kam eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus sprach zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger sind in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da sprach ihm die samaritische Frau zu ihm, wie bittest du von mir zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau, denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkennest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, so hätte er dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sprach nun zu der Frau, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat? Und er trank daraus und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Sprach die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, auf das ich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Jesus sprach zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus sprach zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Darin hast du wahr geredet. Die Frau sprach zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem die Stätte sei, wo man anbeten solle. Jesus sprach zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und in der Wahrheit anbeten. Sprach die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus sprach zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Ihr Lieben, wenn ich manchmal ein bisschen holprig lese, hängt das damit zusammen, dass in den letzten Wochen meine Augen durch die Makula so schlecht geworden sind. Also das nur nebenbei, nicht, dass ihr denkt, ich kann nicht lesen, aber das wird immer schwieriger. Wenn wir diese Begebenheit gelesen haben, ihr Lieben, fällt mir ein Beispiel ein. Ich hörte einmal von einem Prediger, und Prediger sind ja manchmal auch praktisch komische Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt. Vor allem, wenn es dann um eine Reparatur am Auto geht. Und dieser Prediger war an einem Sonntag unterwegs. Er hatte zu Hause noch gebetet, benutzt die Autobahn, um zu dem Ort zu kommen, wo er Dienst tun sollte. Und auf einmal fängt das Auto an und stottert und bleibt stehen. Der schaut nach, kann nichts finden, keine Ahnung. Dann betet er. Und dann tut er Folgendes: Er versucht, jemanden anzuhalten. Und da sieht er, da kommt mitten am Sonntag, wo Fahrverbot ist, ein Lastwagen. Und er stellt sich auf die Autobahn am Rand und winkt, und der Lastwagenfahrer hält tatsächlich an. Und dann erzählt er ihm, dass er zu einer Versammlung will und das Auto nicht funktioniert und so weiter. Und dann schaut er im Auto nach und sagt: Wissen Sie, das Auto muss in die Werkstatt, ich kann Ihnen auch nicht helfen. Aber zu welcher Versammlung wollen Sie denn? Zu einer Parteiversammlung? Nein, zu einer Versammlung von Christen, von Gläubigen. Und ich werde dort erwartet. Und da sagt der Lastwagenfahrer: Wissen Sie, ich fahre Sie dorthin. Und dann erzählt er ihm und sagt: Sie wissen ja gar nicht, für diese Hilfe, dass Sie mich angehalten haben, bin ich so dankbar. Ich bin dabei und will mir das Leben nehmen. Mit diesem LKW will ich bis zu einer Brücke fahren und will mich dort hinunterstürzen. Und dann habe ich seit meiner Konfirmation das erste Mal wieder gebetet und habe gesagt: Herr, du großer Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir. Und da stehen sie da und winken. Und der Prediger klärt ihm, das ist kein Zufall. Und er zeigt ihm den Weg zu Jesus Christus. Genauso in diesem Fall. Der Herr Jesus musste durch Samaria ziehen. Und ich muss ein bisschen erklären, warum die Samariter nicht mit den Juden Kontakt haben. Bis heute. Die Samariter sind eigentlich keine Juden. Als die 10 Stämme des Nordreiches in Israel in die assyrische Gefangenschaft geführt wurden, können wir im 2. Buch der Könige nachlesen, da hat der assyrische König in das Gebiet, wo er die alle weggeführt hat, Leute von seinem Land ansässig gemacht. Und dann haben sie gemerkt, dass Löwen unter ihnen Menschen getötet haben. Und dann hat er überlegt, was man machen könnte. Und dann hat man Priester, die zu Israel gehörten, dorthin gebracht, um sie das Gesetz Gottes zu lehren. Und da ist eine Mischreligion entstanden. Sie haben ihren Göttern gedient und auch dem lebendigen Gott gedient. Ich war vor einigen Jahren bei den Samaritern auf den Garizim, den Berg, den sie genannt hat, wo sie sagte, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, das ist der Garizim. Und auf dem Garizim hat man das alte Heiligtum der Samariter wieder ausgegraben und ist dabei, das völlig wiederherzustellen. Und damals, als wir dort waren, wohnten etwa 800 Samariter oben auf dem Berg Garizim, beziehungsweise ein bisschen weiter unten. Sie halten die 5 Bücher Mose. Alles, was danach kommt, ist für sie unwichtig. Ich habe mich mit einem Samariter unterhalten, er zeigte mir sein Haus. Und sie hatten gerade das Passafest gefeiert. Die Juden feiern es nicht oder noch nicht, aber die Samariter haben da wie eine Tribüne und haben einen hohen Priester, den sie gerade die Treppe heruntergeführt haben. Und dann hatten wir vor uns noch die Asche von den verbrannten Lämmern. Also das sind die Samariter. Es gibt heute an die 2000 Samariter wieder in Israel, die ebenfalls von den Palästinensern angefeindet werden. Das muss man sagen. Das ist der Hintergrund, warum die Juden mit den Samaritern keinen Kontakt haben. Und dann kommt Jesus Christus, weil er weiß, dort ist eine Frau, die Hilfe braucht. Eine Frau, die ein belastetes Gewissen hat. Eine Frau, die sich bewusst ist, in meinem Leben ist große Schuld. Vielleicht hat sie einige Ehen auseinandergebracht. Heute wäre das für manche kein Problem. Aber für Gott ist das Ehebruch. Und die Bibel sagt ganz klar, Hurer und Ehebrecher wird Gott richten. Und ich bin überzeugt, dass diese Frau eine suchende Frau war. Und dieses Gespräch ist eigentlich einmalig für die Seelsorge, weil der Herr Jesus diese Frau zur Sündenerkenntnis führt und dann zur Heilserkenntnis. Er macht ihr ganz klar, ohne mich bist du ewig verloren. Du brauchst den Heiland, du brauchst das lebendige Wasser. Sie kommt dorthin, um Wasser zu schöpfen. Warum denn zu einer Stunde, wo niemand auf die Straße ging, weil es sehr heiß war, weil sie keiner mochte. Sie war einsam geworden. Die Leute haben mit Fingern auf sie gezeigt. Vielleicht werden welche dabei gewesen sein, die gesagt haben, ja, die hat mir meinen Mann weggenommen. Das mag sie arg belastet haben, aber während andere mit Fingern auf sie zeigten, sah der Herr Jesus ihr Herz. Und er wollte sie retten. Und dann beginnt er ein Gespräch, gib mir zu trinken. Und natürlich hat sie sofort reagiert, du bist ja ein Jude, wie kannst du? Und dann macht er ihr deutlich, wenn du erkannt hättest, wer jetzt mit dir redet, dann hättest du ihn gebeten, er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Vielleicht hat sie gedacht, das lebendige Wasser, das könnte ich gebrauchen, damit ich nicht immer hierher kommen muss. Aber er meint etwas anderes. Wir haben Durst als Menschen, nicht nur nach Getränken in dieser Welt, sondern Durst nach Gott. Und jeder Mensch hat im Innern ein Gottesbedürfnis. Wir brauchen den lebendigen Gott. Leider gibt es viele Menschen, die Gott an der ganz verkehrten Stelle suchen. Vielleicht hat diese Frau auch an der ganz verkehrten Stelle gesucht. Und dann sagt sie, das haben wir deutlich gelesen, gib mir dieses lebendige Wasser, damit ich nicht hierher komme, um wieder neu zu schöpfen. Und sie sagt, der Brunnen ist tief und wie kann man ohne Schöpfgefäß dieses Wasser heraufschöpfen? Sie denkt ganz natürlich und dann spricht sie auch von dem Vater Jakob, der den Brunnen gegeben hat und seine Familie trank daraus und das Vieh und so weiter. Es war ein Traditionsbrunnen. Ich bin einmal im Sinai gewesen und im Katharinenkloster gibt es einen Brunnen, wo man behauptet, aus dem Brunnen hat Mose getrunken und auch seine Tiere. Und da gibt es natürlich viele Dinge, die man daraus gemacht hat, abergläubische Dinge, indem man gesagt hat, also wer aus diesem Brunnen Wasser trinkt, bekommt eine gute Frau, lauter solche Dinge. Also es gibt Traditionsbrunnen und es gibt auch viele Leute, die der Tradition huldigen. Wenn du die Leute in deiner Umgebung fragst, da werden viele sagen, ich glaube auch an Gott. Und mein Großvater und mein Urgroßvater, die hatten eine Bibel. Wisst ihr, Tradition ohne Leben ist gefährlich. Tradition ist ja Überlieferung. Und sie fängt an und redet von Jakob. Aber was nützt das Gerede vom Jakob? Sie brauchte eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Und dann kommen die Worte, Jesus antwortet ihr und sagt, wer von diesem Wasser trinkt, dem wird wieder dürsten von den Jakobsbrunnen. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Als Gott den Mose zu dem Pharao sandte, hat Mose gefragt, was soll ich dem Pharao sagen, wer mich gesandt hat? Und dann hat Gott gesagt, du sollst sagen, ich bin, hat mich gesandt. Und Gott stellt sich vor, ich bin, der ich bin. Und wenn wir ins Neue Testament an den Herrn Jesus denken, der Gott ist, dann hat er immer wieder gesagt, ich bin das Wasser des Lebens, ich bin der Weg, die Wahrheiten des Lebens, ich bin die Tür, ich bin das Licht der Welt. Und dann könnte man fortfahren. Er hat sich mit seinen Gottesnamen vorgestellt. Und als sie ihn greifen wollten im Garten Gethsemane und er gefragt hat, wen suchet ihr? Jesus, den Nazaräer. Dann hat er sich mit den Gottesnamen vorgestellt und hat gesagt, ich bin's. Und dann fielen sie alle zu Boden. Und dann hat er sich festnehmen lassen. Das war unser geliebter Herr. Der ich bin, der ich bin. Und hier konnte er sich auch vorstellen, dass er dieses lebendige Wasser gibt, das ins ewige Leben quillt. Er macht ihr das Angebot der Vergebung ihrer Sünden. Du kannst neu beginnen. Du kannst ein neues Leben bekommen. Und dann sagt natürlich die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser. Vielleicht wird sie daran gedacht haben, wenn ich das Wasser bekomme, dann brauche ich nicht mehr zu schöpfen. Aber der Herr Jesus meint etwas ganz anderes. Er meint dieses lebendige Wasser für ihre Seele. Und darum geht's. Und dann sagt die Frau und spricht zu ihm, gib mir dieses Wasser. Und dann spricht der Herr Jesus auf einmal zu ihr, ich sag mal es mit meinen Worten, er macht ihr klar, ehe ich dir dieses Wasser, das ins ewige Leben quillt, das ewiges Leben gibt, geben kann, muss die Frage deiner Schuld geklärt werden. Und dann sagt er ihr, und damit schließt er den Schacht ihrer ganzen Vergangenheit auf: Geh hin und rufe deinen Mann. Da wird sie überlegt haben: Ich habe keinen Mann. Und dann sagt der Herr Jesus dieser Frau die ganze Wahrheit. Und er macht ihr klar: Denk mal über dein Leben nach. 5 Männer hast du gehabt. Der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und sie wusste: Ich bin entdeckt. Du bist ein Prophet. Wer kann das so direkt zu mir sagen? Was würden wir sagen, wenn der Herr Jesus uns heute fragen würde nach unserer Vergangenheit? Was würde da ans Tageslicht kommen? Fangen wir mal mit der Kindheit an, was sich in der Kindheit alles zugetragen hat. Wie wir schon als Kinder gelogen haben oder etwas genommen haben, was uns nicht gehörte. Und wie viel Sünde es schon in der Kindheit gab. Und dann die Jugendzeit. Wenn man daran denkt, da wird es uns manchmal schwummerig, was da alles gewesen ist. Und dann denken wir einmal an die Ehezeit. Ihr lieben Männer, sind wir unseren Frauen alle treu geblieben? Ohne Seitensprung? Ihr lieben Frauen, seid ihr euren Männern immer treu geblieben? Denkt mal an die Kuraufenthalte, was sich da alles abspielt. Heute ist das in der Gesellschaft überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, wer sich dort noch sauber bewahrt, wird als verkorkst angesehen. Das ist unsere ganze Gesellschaft, die in Schieflage geraten. Und unsere Gesellschaft ist krank. Und die Gebote Gottes werden einfach außer Kraft gesetzt. Da müsste der Herr Jesus vielleicht manchen sagen: Du hast ein Kind abgetrieben und das ist Mord. Oder du bist zur Kartenlegerin gegangen, wolltest dir die Zukunft voraussagen lassen. Oder du hast einen schlimmen Charakter, dass du zornig aufbraust, dass du Porzellan zerschlägst mit deinen Worten. Und ich könnte jetzt aufzählen, was es da alles gibt. Und die Bibel, die spricht darüber, was der alte Mensch alles fabriziert hat. Da müssen wir beschämt den Kopf hängen lassen. Wisst ihr, Sünde ist bei Gott Sünde. Sünde führt zum Tod, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und alle Menschen ausnahmslos haben gesündigt. Wenn jemand sagt, er hat nie gesündigt, dann hat er die größte Lüge seines Lebens gemacht. Alle haben gesündigt, das sagt die Bibel, und sie erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und das machte Herr Jesus dieser Frau klar, ihre ganze Vergangenheit. Und dann mag sie vielleicht hier auch ein bisschen ausweichen: Ich habe keinen Mann. Und dann macht der Herr Jesus ihr klar, wie es bei ihr aussieht. 5 Männer hast du gehabt. Und die Frau sagt: Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und der Herr Jesus muss ihr sagen, dass du gesagt hast: Ich habe keinen Mann, das ist wahr. Denn der, den du jetzt hast, der gehört dir gar nicht. Der gehört einer anderen Frau. Ehebruch. Und da ist ihr dann aufgegangen, wie es in ihrem Leben aussah. Menschlich gesehen ein hoffnungsloser Fall, aber nicht für Gott. Für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Es gibt ein Lied, das heißt: O Gnade Gottes wunderbar. Und das hat ein Mann gedichtet, der ehemals Sklavenhändler war. Der hat in Afrika Sklaven gejagt, auf ein Schiff gebracht und nach Amerika verkauft. Das sind heute die sogenannten Afroamerikaner. Und dieser Mann war bekannt als einer, der schonungslos die Familien auseinandergerissen hat. Und dann hat Gott in sein Leben eingegriffen. Er war mit dem Schiff unterwegs und ist in einen solchen Sturm gekommen, wo sie gesagt haben, hier gibt's keine Überlebenden mehr. Und dann hat er sich an den Mast angebunden und hat zu Gott geschrien, O Gott, vergib mir meine Lebensschuld. Ich bin ein Sünder. Ich bin unfähig, in deine Gegenwart zu kommen. Ich habe dich ein Leben lang geleugnet. Wenn du mir noch einmal das Leben schenkst, dann will ich den Menschen das Evangelium verkündigen und will keinen Sklaven mehr fangen. Gott hat ihm das Leben geschenkt. Und dann hat er dieses Lied gedichtet. Amazing Grace heißt es Englisch. Und in der zweiten Strophe sagt er, die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit, nachdem ich mich zu Gott bekehrt, bis hin zur Herrlichkeit. Dieser Mann, und Gott kann Menschen umwandeln. Wenn heute Abend jemand hier ist, dem will ich sagen, es gibt noch Gnade. Wie lang wissen wir nicht. Die Gnadenzeit ist begrenzt. Und solch eine Frau, ihr wird die Gnade angeboten. Und der Herr Jesus muss ihr das klar sagen. Und dann wird sie auf einmal sehr fromm. Und dann fängt sie an und sagt, ja, unsere Väter haben auf diesem Berg angeboten. In Samaria, da gibt's ja den Garizim und den Ebal, die liegen sich gegenüber und zwischendrin ist Sichem, das heutige Nablus. Und wir waren auf dem Garizim und wir konnten hinunterschauen in das Tal. Bloß an diesem Tag gab es unter den Palästinensern mächtige Krawalle, sodass wir nach Nablus nicht hinein konnten. Aber wir haben uns mit den Samaritern sehr gut unterhalten können, natürlich in Englisch. Aber da macht sie deutlich, unsere Väter haben hier angebetet, ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei. Und da muss der Herr Jesus deutlich machen, nicht die Gebäude, weder das Gebäude des Tempels in Jerusalem, noch das Heiligtum der Samariter auf dem Garizim sind wichtig, sondern die Anbetung Gottes hängt nicht an einen Ort. Da kann man sich in einen früheren Getreidespeicher versammeln. Das spielt überhaupt keine Rolle. Da kann man sich mitten im Wald versammeln. Nicht der Ort, nicht die Gebäude. Und der Herr Jesus macht das ganz klar. Und er sagt ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg, den Garizim, noch in Jerusalem dem Vater anbeten werdet. Denn ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt aus den Juden. Und damit deutet er deutlich auf sich hin. Das sollte sie dann erfahren, wer er ist, der mit ihr redet. Aber er macht ihr klar, du brauchst das Heil, du brauchst Vergebung deiner Sünden, du brauchst den, der am Kreuz von Golgatha für dich sterben wird. Wir sagen heute, gestorben ist, der dein und mein Stellvertreter wurde. Wisst ihr, die ganze Menschheit wäre ewig verloren, wenn Gott in seinem Denken, in seiner Liebe, in seinem Heilsplan nicht Jesus Christus, seinen Sohn, auf diese Erde gesandt hat. Und das ist die frohe Botschaft, die jedem Menschen gilt. Da gibt's keinen Menschen auf dieser Erde, der sagen muss, für mich nicht. Nein, für alle Menschen gilt diese Botschaft, der göttlichen Liebe. Und das macht der Herr Jesus dieser Frau ganz klar. Und dann sagt er, aber es kommt die Stunde und ist jetzt, weil er gegenwärtig war, da die wahren Anbeter den Vater anbeten werden in Geist und Wahrheit. Wisst ihr, Anbetung Gottes muss in Aufrichtigkeit geschehen im Innern unseres Herzens. Wisst ihr, wenn wir die Religionen dieser Welt anschauen, was haben die alles gemacht, was da angebetet wird? Da kann man zuweilen Pfähle finden, die man in die Erde gesteckt hat und die man anbetet. Da kann man Buddha-Figuren finden. Da kann man Reliquien finden. Wir sind einmal in Rom in den Katakomben gewesen. Diese Katakomben sind unterirdische Friedhöfe, wo man in den Sandstein Gräber hineingeschlagen hat und die Toten reingelegt hat und vorn zugemauert mit den Namen und dem Sterbedatum. In dieser Katakombe gab es früher 200.000 Gräber und diese Katakombe wurde von den verfolgten Christen genutzt, um da unten Gottesdienste durchzuführen. Das sieht man noch an den Wänden, was da alles geschrieben und gemalt wurde. Heute ist in dieser Katakombe das so, dass noch 200 Gräber belegt sind. Alle Gräber wurden die Knochen rausgenommen und als Reliquien in die Kirchen gebracht, um die Leute, man sagt, das seien die Märtyrer, anzubeten. Wisst ihr, was das ist? Götzendienst. Götzendienst. Das ist keine Anbetung in Geist und Wahrheit. Gott will nicht, dass wir Steine anbeten, dass wir Knochen von Verstorbenen anbeten, dass wir Statuen anbeten. Nein, er möchte, dass wir seinen geliebten Sohn anbeten und unseren Vater im Himmel. Und das dürfen wir jeden Tag tun, wenn wir beten, wenn wir persönlich beten, wenn wir in Gemeinschaft beten. Und das ist eine innerliche Sache. Das ist nicht eine Sache, wo man irgendwas aufbaut oder Bilder anbetet. Nie und nimmer. Das ist eine Sache in Geist und Wahrheit, die im Innern geschieht. Und das sagt der Herr Jesus hier ganz klar, dass Gott Anbeter sucht. Betest du deinen Gott an? Dankst du dafür, dass er seinen Sohn für dich in diese Welt gesandt hat? Kannst du jeden Tag danken, dass der Herr Jesus für dich am Kreuz von Golgatha gestorben ist? Natürlich auch Gläubige müssen jeden Tag sich reinigen. Gläubige wissen, nachdem sie ihr Leben dem Herrn Jesus übergeben haben, ich gehöre meinem Herrn und ich bin ganz gewiss, ich bin ein Gotteskind. Diese Gewissheit brauchen wir. Aber dennoch müssen wir jeden Tag Rückschau halten, auch als Gläubige, und fragen, war heute was? Herr Jesus, vergib mir das. Da darf ich die Kraft seines Blutes in Anspruch nehmen. Aber ich darf ihm danken. Und wisst ihr, wie schön wäre es, wenn heute Abend die, die diese Gewissheit noch nicht haben, dass sie ein Gotteskind sind, heute Abend offen ihre Schuld bekennen. Ich habe manchen gesagt, nimm dir ein Blatt Papier, schreib dir mal auf, was alles Schuld in deinem Leben war. Schreib das alles auf das Blatt Papier. Und dann fange an, das Stück für Stück dem Herrn Jesus zu bekennen. Und dann sage dem Herrn Jesus, und du kannst mit ihm sprechen, wie mit deinem besten Freund. Und du kannst ihm sagen, Herr Jesus, wenn ich mein Leben überdenke, wie viel Schuld gibt es da? Und ich habe auch viel Schuld vergessen. Und ich habe auch viel Schuld nicht erkannt. Bitte vergib mir das. und wasche mich rein durch dein Opferblut, was du dort am Kreuz vergossen hast. Ich bin so dankbar, dass ich durch dein Opfer nicht verloren gehen muss. Ich darf zu dir kommen, wie ich bin. Und dann darf man auch die ganzen okkulten Sünden, die abergläubischen Sünden, die heute salonfähig gemacht werden, dem Herrn Jesus sagen. Dann darf man sagen, Herr Jesus, in deinem Namen kündige ich dem Teufel die Herrschaft über mein Leben. Ich möchte für Zeit und Ewigkeit dir gehören. Und das ist so wichtig. Und wenn man dann allein nicht zurechtkommt, darf man sich jemanden zu Hilfe holen, der schon gläubig ist, der das schon erlebt hat und darf dann sagen, weißt du, ich möchte mich bekehren. Ich möchte mein Leben dem Herrn Jesus übergeben. Und das macht der Herr Jesus dieser Frau ganz deutlich. Gott ist ein Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Das ist das, was er ihr hier ganz deutlich macht. Und jetzt spricht die Frau zu ihm. Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Merken wir, es gibt im Leben dieser Frau jetzt eine Erkenntnis. Sie wird weitergeführt. Sie wird bis zu dem Christus geführt. Und plötzlich erkennt sie, ja, das Heil ist aus den Juden. Stimmt ja. Das steht ja schon in den Schriften des Alten Testamentes. Da hat ja schon der Mose davon gesprochen. Und da spricht ja schon das erste Buch Mose davon, dass er einen schicken wird, der Schlange den Kopf zertreten wird. Und da hat der alte Jakob, der den Brunnen graben ließ, der hat schon von Juda gesprochen, bis Schilo kommt, dem werden die Völker gehorchen. Und der Schilo ist der Friedensschaffende, der Ruhebringende, der Christus. Also wir sehen, wie der Geist Gottes im Leben dieser Frau schon viel vorbereitet hat. Und ich bin überzeugt, wenn heute Abend jemand hier ist, der noch kein klares Gotteskind ist, dass der Herr auch in unserem Herzen manches vorbereitet hat. Wisst ihr, Kirchen und Gemeinden können uns nicht retten. Zum Beispiel auch bei der katholischen Kirche, da musste man an die Lehre der Kirche glauben. Wir glauben nicht an die Lehren von Kirchen. Wir glauben an Gottes Wort, was ohne Irrtümer ist, was Gott niederschreiben ließ. Und wir glauben an seinen Sohn Jesus Christus. Das ist wichtig. Und jede Kirche muss sich prüfen lassen anhand des Wortes Gottes. Und allein Gottes Wort ist die Wahrheit. Und ich wünschte heute Abend, dass wir das begreifen. Diese Frau hat nachgedacht und sie wurde wirklich von der Sünde, die sie begangen hatte, ganz sicher zu dem Herrn Jesus geführt. Sie wusste auf einmal, wenn der kommt, der wird uns alles verkündigen, der wird uns die Wahrheit sagen, der wird uns klar machen, wie man den Himmel kommen kann, wie man gerettet werden kann. Und das hat der Herr Jesus sehr deutlich gesagt. Wisst ihr, wenn wir an Johannes 3, 4, 16 denken, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott will nicht, dass die Menschen verloren gehen. Wenn Gott auf diese Erde schaut, dann sieht er so viele Menschen, für die vielleicht gebetet wird, die vielleicht kurz vor der Bekehrung stehen. Und er sagt allen Menschen, lasst euch versöhnen mit Gott. Wisst ihr, wie viele Bemühungen heute getan werden, um den Menschen das Evangelium zu sagen. Wenn ich an die vielen Radiosendungen denke, ich mache immer noch Rundfunksendungen für BBN Radio in Nordcarolina. Die senden mit einem Internetsender für alle Deutschsprechenden auf der ganzen Erde. Aber auch für alle Englischsprechenden, Arabischsprechenden, Chinesischsprechenden und so weiter. Da gibt es viele Zweige. Warum diese Mühe? Um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Wisst ihr, warum wir diese Abende haben? Nicht nur, weil es dann vielleicht ein paar Süßigkeiten und was Schönes zu knabbern gibt. Gar nicht. Auch nicht, damit wir uns wieder mal treffen und mal ein bisschen unterhalten. Es geht um mehr. Es geht um dich. Gott will nicht, dass du verloren gehst. Der Herr Jesus wollte nicht, dass diese Frau verloren ging. Und auf einmal wusste sie, es gibt nur einen Weg zu Gott. Das ist der Messias, der Christus genannt wird. Der wird uns die ganze Wahrheit sagen. Ich erinnere mich an die Antwort, die dann der Herr Jesus gibt, an eine Fahrt in Rumänien. Ich war über 20 Mal in Rumänien und viele Leute haben sich für den Herrn Jesus entschieden. Und dann hörte ich im Donaudelta in Digelecht, gibt es ein Leprakrankenhaus. Das wurde der Außenwelt eigentlich immer verborgen. Das sollte niemand wissen. Da waren Russen, da waren Rumänen, da waren einige Nationen. Und dann ist es uns gelungen, eine Fahrt dahin zu machen. Und dann kamen wir ins Donaudelta und mussten über die Donau übersetzen, die dort sehr breit war. Aber an diesem Morgen gab es ganz dicken Nebel. Wir wären bald verunglückt, weil wir einem Pferdewagen fast aufgefahren wären. Und dann sind wir dort an der Donau. Vor uns war die Fähre, die uns hinüberbringen sollte. Aber wir sahen nichts, wir mussten warten. Und dann gab es ein Naturschauspiel, was ich nie wieder erlebt habe. Wie ein Vorhang hochgezogen wird, so ist der Nebel hochgezogen worden und auf einmal war die Sicht frei. Die Fähre war frei, wir konnten hinüberfahren. Und ich denke, so ist es dieser Frau gegangen. Da ist der letzte Vorhang hochgezogen worden, als der Herr Jesus zu ihr sagt, ich bin's, der mit dir redet. Sie wartet auf den Messias, wenn der kommt. Und dann steht er höchstpersönlich vor ihr und sagt, ich bin's, der mit ihr redet. Das ist etwas gewesen, was das ganze Leben dieser Frau total verändert hat. Hast du schon mal zum Herrn Jesus gebetet? Und das kann man ganz einfach machen. Ich habe heute noch ein paar Traktate mitgebracht, was ich während der Kur geschrieben habe, wo ein Gebet abgedruckt ist, wie man beten kann, um den Menschen, die nie gebetet haben, eine Hilfestellung zu geben. Das kann man auch jemand in die Hand geben. Das ist eine Frau, eine Bauersfrau, die hat mir gesagt, weißt du, das Gebet habe ich jeden Tag gebetet. Und ich kann es schon auswendig. Ich sagte, jetzt musst du aber anfangen zu danken. Sie hat dadurch Frieden mit Gott gefunden. Und das ist wichtig. Es ist nicht wichtig, wer das geschrieben hat. Aber wichtig ist, dass wir die Botschaft annehmen. Und wenn ihr in die Mühle nach Unterlungwitz kommt, da weiß ich, dass allen, die regelmäßig hierher kommen, es ein großes Anliegen ist, dass Menschen gerettet werden. Wisst ihr, wir sind kein bisschen besser wie jemand heute Abend. Aber Gott ist uns begegnet. Und wir konnten sagen, Herr Jesus, vergib mir. Und dann haben wir die Gnade Gottes angenommen. Christen sind besser dran, weil sie das Heil angenommen haben. Und diese Frau, die hat es angenommen. Und wisst ihr, was sie dann getan hat? Was ihr bisher wichtig war, ihr Wasserkrug, den lässt sie stehen, läuft nach Sichar und sagt den Leuten, mit denen die überhaupt keinen Kontakt mehr hatte, ich habe einen Menschen gefunden, der hat mir die ganze Wahrheit gesagt. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Und dann gab es in Sichar, in heutigen Nablus, eine Erweckungsbewegung. Und da sind Menschen zum Glauben gekommen. Ach, wie schön wäre das, wenn du heute Abend zum Herrn Jesus kommst und wenn du das weitererzählst an deinem Arbeitsplatz. Wisst ihr, wie unsere Brüdergemeinden entstanden sind? Gerade in dieser Gegend, in den Bergwerken. Mein Großvater, der hat gesucht nach der Wahrheit. Er war Anschläger, das heißt, er hat den Förderkorb auf- und niederfahren lassen, wie das so war. Und dann hat er einen kleinen Hauskreis gefunden. Da waren seine Arbeitskollegen zusammen. Und da stand in Bergmann auf und hat Zeugnis abgelegt, wie er seinen Heiland gefunden hat. Das brauchen wir. Wir brauchen kein verwässertes Evangelium, wie es heute in vielen Gemeinden und Kirchen verkündigt wird. Wir brauchen auch nicht das charismatische Getue, sondern wir brauchen klares Wort Gottes. Und das Wort Gottes macht uns klar, wie wir gerettet werden können. Deswegen ist der Weg heute frei, für jeden. Da muss man nicht versuchen, besser werden, sondern ich darf kommen, wie ich bin, so schmutzig. Ich will ein ganz kleines Beispiel noch sagen, die Zeit eilt wieder, was ich einmal den Kindern erzählt habe. Da sind zwei Kinder, die die Mutter schön angezogen hat, aber den beiden Kindern gesagt hat, geht nicht an den Bach zu spielen und zeigt ihnen den Weg, was sie tun sollen. Ja, ihr wisst ja, wie wir Kinder waren, aber die Kinder gehen doch an den Bach zu spielen und fallen ins Wasser und sind natürlich nicht nur nass, sondern auch schmutzig. Und der Große sagt zum Kleinen, ach weißt du, die Sonne macht das alles wieder trocken, wir putzen das ein bisschen ab und dann tun wir als ist nichts. Und dann geht der Große, nachdem er sich ein bisschen abgebürstet hat, zur Mutter. Aber die Mutter sieht natürlich sofort, was geschehen ist und ist traurig. Und der Kleine, wisst ihr, was der macht? Der geht so schmutzig, wie er war, zur Mama und sagt, Mama, und heult dabei, ich habe nicht auf deine Stimme gehört, vergib mir. Wie kommen wir zu Gott? Beschönigen wir unser Leben? Sagen wir, wie gut wir sind? Kommen wir doch ehrlich, die Wahrheit wird euch frei machen. Ehrlich, wie wir sind, und sagen Gott die ganze Wahrheit, wie es bei uns aussieht. Das ist der Weg zum Leben. Und dann kannst du jeden Tag deine Bibel lesen. Fang beim Johannesevangelium an. Das ist am besten zu verstehen. Und lies dann das ganze Neue Testament zunächst. Und dann frage Leute, die schon länger gläubig sind, wenn du Fragen hast. Und das macht so froh. Möge uns der Herr schenken, dass wir diese Begebenheit von dieser Frau, die hoffnungslos schien und die ihren Messias persönlich kennengelernt hat, und du darfst den Herrn Jesus Christus heute Abend persönlich begegnen. Und wenn du deine Schuld bekennst mit Namen, ich habe gesagt, auch die vergessene und nicht erkannte Sünde, da wird der Himmel in Bewegung sein. Da werden sich die Engel mit dir freuen, dass einer aus den Krallen des Satans entronnen ist. Denn durch die Sünde sind wir alle in den Krallen des Teufels. Der Herr möchte uns helfen, dass wir heute Abend Frieden finden. Ich weiß nicht, wer hier ist und das noch nicht getan hat, aber wir sind gern bereit zu helfen. Wir können nur Helfer sein. Kommen muss jeder persönlich. Und der Basti oder der Rainer und andere und auch die Schwester und auch ich, wir sind gern bereit, euch zu helfen. Habt Mut, kommt einfach auf uns zu. Der Herr möge auch heute Abend sein Wort an uns segnen, dass wir es nicht vergeblich gehört haben. Noch ist Gnadenzeit. Ich muss aber sagen, die Gnadenzeit geht ganz schnell ihrem Ende entgegen. Der Herr segne dich heute Abend, dass du Frieden findest und sagen kannst, das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus Christus in mein dunkles Erdendasein trat. Der Herr segne uns. Amen. Wir wollen jetzt aufstehen und miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir herzlich danken, dass du noch der suchende und rettende Heiland bist. Und wir sind geradezu erschüttert über unser deutsches Volk, die diese Botschaft ablehnen. Du siehst aber auch die, die auf der Suche sind, auch heute Abend. Herr, wir sind keine besseren Menschen, aber wir haben unsere Schuld dir bekannt und das Heil angenommen, weil du am Kreuz auf Golgatha für unsere Schuld schon gestorben bist. Wir legen uns jetzt in deine Hände und ich bitte dich, Herr Jesus, rette heute Abend Menschen und segne die ganze Gemeinde und segne auch die kommenden Tage, wenn ab morgen Michael die Botschaft verkündigen wird. Bitte sei du bei uns. Wir geben dir die Ehre. Amen.